Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Stern-Crime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
Mein Name ist Giuseppe Di Grazia, ich bin Chefredakteur von Stern Crime. Die heutige Folge ist in vielerlei Hinsicht eine besondere. Sie gehört bestimmt zu den spannendsten der letzten Jahre. Sie ist auch deswegen besonders, weil darin gleich zwei Kommissare zu Wort kommen. Diese beiden Mordermittler standen vor einem Rätsel. Es ging um den Mord an Jürgen Volke. Der Mann wurde 2013 in Hanau durch seine Haustür hindurch erschossen. Mehrere Projektile trafen ihn, eines zerfetzte die Aorta, Jürgen Volke verblutete. Aber wer war der Täter? Das war das Rätsel, vor dem die Ermittler standen. Es dauerte Jahre, bis sie es lösten. Und um es zu lösen, mussten sie richtig kreativ werden. Der Fall Jürgen Volke zeigt wie wohl kaum ein anderer Fall, welche Bedeutung die Arbeit verdeckter Ermittler bekommen kann. Die Folge heißt Spurlose Rache und erzählt wird sie jetzt von meiner Kollegin Isabel Zeyer.
Für die heutige Podcast-Folge bin ich nach Hanau gereist. Mir gegenüber sitzen die Kriminalhauptkommissarin Judith June und ihr Kollege Bernd Fischer. Seit Jahren sind die beiden ein eingespieltes Team, wenn es darum geht, Täter zu überführen. Hallo.
Hallo. Hallo.
Den Mordfall, über den wir heute sprechen, der hat sich am 7. September 2013 in einer Wohngegend in der Hanauer Innenstadt abgespielt. Welche Info erreichte sie denn in dieser Nacht?
Ja, da gab es eine Meldung über den Notruf, dass Schüsse in der Gallienstraße in Hanau gefallen sind. Das meldete ein Nachbar. Und auch die Ehefrau vom Opfer rief den Notarztwagen, weil sie ihren Mann schwer verletzt im Hausflur vorgefunden hatte. Und so kamen erstmal die ersten Meldungen bei der Polizei rein, woraufhin dann natürlich auch ein Streifenwagen vor Ort fuhr, ein Krankenwagen vor Ort fuhr und Notarzt. Und die konnten aber dann die Person im Flur auch nur noch leblos antreffen, haben sie mitgenommen in den Schockraum und haben aber da keine lebenserhaltenden Maßnahmen oder haben es nicht geschafft, ihn wieder zu reanimieren. Und dann ist er dann in der Nacht um 0.31 Uhr ist er dann verstorben.
Wer war denn der verletzte Mann?
Ja, das war der Jürgen Volke. Der war zu diesem Zeitpunkt, ich glaube, erst 53 Jahre alt. War ein Familienvater von 4 Kindern mit Ehefrau. Hat da in einer schönen Wohnsiedlung hier in Hanau gelebt, in so einem Reihenhaus. Die Kinder waren, 2 waren noch minderjährig, 2 waren bereits erwachsen. Und er war ein großer, stattlicher Mann. Ich glaube, er war sogar 1,96 Meter groß und alles, was wir so an Aussagen auch hatten, war das ein total lieber Familienvater.
Ja, beruflich hatte er sich selbstständig gemacht und hatte eine kleinere Firma als Geschäftsführer geleitet. Da ging es um Kurierfahrten, Postschriften, die zugeleitet werden sollten, genauso wie Zeitungen. Also hatte sich da ja, als Mittelständler so einigermaßen einen Namen und auch ein gutes Einkommen verschafft. Und auch da muss man sagen, auch die Mitarbeiter, die wir auch dann später alle vernommen haben, auch den Teilhaber von ihm, auch da war er als, ja, ich will es mal so sagen, ganz normaler Mensch beschrieben worden.
Sie haben ja dann die letzten Stunden rekonstruiert, was vor dieser Tat passiert ist. Vielleicht können Sie uns erzählen, was ist denn da, was war denn in den letzten Stunden von Jürgen Volke?
Ja, der Herr Volke, der hatte eine Tochter. Die war ganz groß dabei bei so Schlauchbootrennen und hatte an diesem Tag oder eigentlich sogar an dem ganzen Wochenende einen Wettkampf in dieser Sportart in Kassel. Und ursprünglich hatte sich die Familie sogar überlegt, dort zu zelten und Samstag und Sonntag an diesem Rennen in Kassel zu bleiben. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass der Herr Volke irgendwie Rückenschmerzen hatte und keine Lust auf Zelten hatte und sich deswegen überlegt hat, nach diesem Samstagsrennen mit der Tochter doch noch nach Hause zu fahren, nach Hanau. Und die Familie waren wohl alle zu Hause. Man war noch bei den Nachbarn gewesen, hatte noch auf der Terrasse zusammengesessen. Die Frau Volke hatte das Abendessen zubereitet und dann haben die gegen 6:30 Abendbrot gegessen. Und die Frau Volke ist dann auch schon abends um 9:30 ins Bett gegangen. Der Herr Volke hat noch Fernsehen geschaut im Wohnzimmer und schlief ein. Ich glaube, es war Schlag den Raab, den er geschaut hat. Und Die Tochter hat dann auch noch gesehen, ach, der Papa schläft schon, hat noch die Terrassentür zugemacht, weil die stand wohl auch noch offen. Und dann sind alle ins Bett gegangen, außer ein Sohn. Da war ein großes Fest in Hanau zu dem Zeitpunkt und er wollte das Fest besuchen. Er hat das Haus verlassen und kurz darauf hat seine Haustür geklingelt. Das war gegen 23:30 nachts. Und das hörte auch die Frau Volke sogar noch und dachte dann, ach, der Sohn kommt schon wieder zurück, hat vielleicht was vergessen und hört auch, wie ihr Mann vom Sofa aufsteht und in der Küche nach einem Schlüsselbund greift. Also sie hörte dann auch das Rascheln von diesem Schlüsselbund und nimmt auch wahr oder nahm wahr, wie er den Schlüssel auch in die Haustür steckte. Und kurz darauf hört sie eigentlich nur noch einen großen Knall und dachte, der Mann sei gestürzt. Also sie konnte das gar nicht einordnen. Und ist dann nach oben gelaufen, also das Schlafzimmer der beiden lag im Keller vom Haus. Also sie rannte dann nach oben und hat ihren Ehemann blutend im Flur vorgefunden. Die Tochter wurde auch wach, kam dazu und dann haben sie erstmal versucht, erste Hilfe zu leisten. Haben halt gesehen, oh, im Bauchraum tritt Blut aus. Haben dann die Wunde versorgen wollen, zudrücken wollen, gleichzeitig auch den Notarzt angerufen. Die Söhne wurden noch wach. Also es war dann auch natürlich viel Hektik im Haus. Und dann kam es dazu, dass genau Krankenwagen, Polizei vor Ort gerufen wurde.
Später wurde ja auch die Leiche obduziert. Was war denn da das Ergebnis?
Ja, also der Leichnam, der wies 3 Einschüsse auf. 2 davon im Bauchraum, einer war im Arm. Und die Geschosse, die den Herrn im Bauchraum getroffen hatten, die verletzten auch die Aorta. Und da hat dann auch mal der Rechtsmediziner später gesagt, also selbst wenn ein Notarzt unmittelbar daneben gestanden hätte, man hätte ihm einfach nicht mehr helfen können.
Genau, was dann passierte, haben Sie ja eigentlich dann schon gesagt. Krankenwagen kam, konnte nicht wiederbelebt werden. Seine Ehefrau wurde, glaube ich, noch am selben Abend befragt und nannte dann auch mögliche Tathintergründe, Tatverdächtige.
Ja, also es war so, dass die Frau zunächst mal mit zur Polizei genommen wurde, auch so die Familienmitglieder, also auch die Kinder, und als Zeugen vernommen wurden, um ja eine mögliche Motivlage erzählen zu können beziehungsweise vorzubringen. Und das hat sie auch gemacht in der Form, dass sie erzählt hat, dass es eigentlich keine Feinde gibt, so wie wir ihn auch vorhin beschrieben haben. Also ganz normaler Mensch, der jetzt auch nicht unbedingt mit jedem irgendwie im Streit lag oder Schulden hatte oder ähnliches. Und im Verlauf dieses Gespräches oder dieser Vernehmung, heißt es dann bei der Polizei, hatte sie auch beschrieben, dass sie einen Erbstreit hatte mit ihrem Bruder, der in Österreich lebte. Und da ging es um 40.000 Euro circa, und dass man da halt sich mit dem Schwager, also mit ihrem Bruder, im Streit befand, also juristischen Streit. Und es sollte auch im Laufe der folgenden Tage zu einem Gerichtstermin kommen vor dem Amtsgericht. Da stand in Aussicht, dass da ein Vergleich geschlossen werden sollte über das, was da ja an Geld noch da war, beziehungsweise was auszuzahlen gewesen wäre. Das waren die einzigen Hinweise zu ihm zunächst einmal. Was aber ihr auch noch wichtig war, mitzuteilen, dass dieser Bruder, sie hat 2 Brüder, das ist der jüngere gewesen, Jäger ist, auch über Waffen verfügt, genauso wie auch der ältere Bruder. Und so kam es dazu, dass er uns das so erzählt hatte, wir das zu einer von möglichen Spuren mit aufgenommen haben und der Sache nachgegangen sind.
Es gab auch noch 2 andere Tatmotive oder Tathypothesen, glaube ich.
Ja, es gab einige Tathypothesen. 2, die natürlich war für uns nächstes Mal unklar, was ich eben erzählte mit dem Bruder eine Rolle spielte. Also sind wir auch anderen Dingen nachgegangen, unter anderem auch als Arbeitnehmer, er als kleiner mittelständischer Kurierfahrtenunternehmer, ob da vielleicht irgendwas passiert sein könnte, dass jemand dazu hat hinreisen lassen, ihn zu töten oder irgendwie ihm was Böses anzutun. Und genauso hatten wir noch eine zweite Situation, dass dort, wo er wohnte, in der Nachbarschaft, Jahre vorher ein Swingerclub war. Es war also eine Reihenhaussiedlung und die Türen und die Häuser sehen sich halt sehr, sehr ähnlich. Und in der unmittelbaren Nachbarschaft von dem Haus war mal ein Swingerclub. Und da gab es wohl auch zwielichtige Personen zu dem Zeitpunkt, Rockervereinigung, sag ich mal so. Und man hatte zunächst mal auch den Gedanken daran, dass da vielleicht jemand sich rächen wollte ohne zu wissen, dass der Swingerclub dort nicht mehr bestand und sich im Haus geirrt hatte. Auch diesen, also dieser Geschichte ist immer nachgegangen, auch sehr intensiv nachgegangen. Letzten Endes, genauso bei den Geschichten, er als Arbeitgeber, genauso wie als Nachbar von einem ehemaligen Swingerclub, sind wir ins, ja, in Sackgasse gekommen, wo man sagte, also das macht alles keinen Sinn. Das waren aber nur einige oder zwei von ganz vielen Spuren oder Motivlagen, die wir nachgegangen sind. Es gab auch mal einen Ärger mit dem Pizzafahrer, den er zur Rede gestellt hatte, der da zu schnell durch die Gegend gefahren war. Dann hatten wir einen Hinweis auf eine Studentenverbindung, der ja beiwohnend war, ob es da vielleicht irgendwie in der Ehre irgendwas gab, dass da jemand hat zu hinreisen lassen, ihn umzubringen. Und so kam es halt, dass wir immer wieder versucht haben, Motivlagen ja festzunageln beziehungsweise zu ermitteln. Aber letzten Endes war er so normal, so durchschnittlich, sag ich mal, das Opfer, dass man nichts gefunden hatte, dass das irgendwie in irgendeiner Situation uns hätte führen können, zu sagen, das ist das Motiv.
Sie hatten also verschiedene Tathypothesen, sind ihnen nachgegangen. Nur 2 Tage nach der Tat haben sie ja dann den Schwager festgenommen. Lutz H. hieß der. Was sagte der denn aus?
Ja, also normalerweise war das auch ein Riesenglück, sag ich mal so, dass wir überhaupt an ihn gekommen sind, weil er hatte seinen Wohnsitz nicht mehr in Deutschland, sondern in Österreich zu dem Zeitpunkt. Und durch die Kollegen aus Rheinland-Pfalz, die uns informiert haben, also die wir zunächst mal informiert haben über die Person, weil er dort mal wohnte, kam es dazu, dass wir ihn in der Nähe von St. Goarshausen verorten konnten, in der Form, dass er dort mal bekannt wurde bei der Polizei, weil er eine Lebensgefährtin in diesem Bereich hatte. Und so kamen wir halt auf die Spur von ihm in, sag mal, nicht ganz so weiter Entfernung wie Österreich, sondern in der Nähe von St. Goarshausen und konnten dort dann Kontakt aufnehmen.
Das war dann in der Nähe des Tatorts oder
Sandeshausen? Das ist ungefähr eine Stunde Fahrzeit.
Okay, also man hat ihn aufgefunden, so ungefähr eine Stunde entfernt von dem Tatort letztendlich.
Ja, ja. Genau, das am Rhein, das ist eigentlich sehr schöne Gegend. Bad Schwalbach, St. Goarshausen. Da hat er eine Freundin gehabt, da kam er unter. Das wusste ein Kollege aus der Polizeistation dort. Und so kamen wir an in die Situation, ihn irgendwo hier in die nach Deutschland zu verorten, wenn es auch eine Stunde Fahrzeit war. Dort haben wir dann Observationsmaßnahmen durchführen können, zunächst mal. Und dann hat sich ergeben, dass er sich bei der Polizei meldete, in Hessen, in Bad Schwalbach, weil wir die ganze Familie davon informiert haben, dass wir mit ihm mal reden müssten. Und hat sich dann auch in diesem Abend dann dorthin begeben und wurde dann von dort hier nach Hanau gefahren. Und ich hatte dann mit ihm mitten in der Nacht ein Gespräch, eine Vernehmung, da war auch eine Staatsanwältin anwesend und wir haben ihn natürlich zur Tatzeit und zu den ganzen Dingen, die wir bis dahin schon aufgehellt hatten, als Motivlage vernommen. Er wirkte, und das muss man einfach mal sagen, fast sympathisch. Ein Typ, der reden kann, auch Leute an sich binden kann mit seinen Erzählungen und auch wie er erzählt. Und er wirkte auch sehr glaubhaft zunächst einmal. Trotz all dem hatte er so einen eiskalten Eindruck hinterlassen. Auch die Geschichten drumherum und gerade zu seiner Person. Er sagte an diesem Abend, dass er Arzt sei, dass wir auch alle glaubten und auch uns eigentlich 100% sicher waren, dass es so sein muss, wenn das jemand unter diesem Vorhalt bei der Polizei als möglicher Tatverdächtiger eines Mordes oder eines Tötungsdeliktes zu stehen, sowas angibt, dann gehen wir davon aus, das ist so. Das hat sich ja dann später relativiert. Er hat nämlich weder Medizin studiert, noch hat er die Möglichkeit gehabt, Abitur oder Matura in Österreich als Hochschulabschluss zu beenden. Also er hat uns da eine Geschichte erzählt, die aber nicht nur uns erzählt hat, sondern seinem persönlichen Umfeld in Österreich, als auch hier als Arzt aufgetreten war. Und da kam uns natürlich noch mehr Bedenken, weil jemand, der so gut lügen kann, ich sag's mal so deutlich, der macht sich noch mehr verdächtig als jemand, der immer die Wahrheit spricht. Trotz all dem war es für uns halt auch an dem Abend erstmal gar nicht absehbar, dass er der mögliche Täter war. Wir hatten aber kein gutes Gefühl, aber auch nichts Handfestes.
Sie haben ihn als relativ sympathisch beschrieben. Die Schwester hat ja da andere Worte gewählt, um ihn zu beschreiben. Vielleicht können Sie mal, wie war denn Ihre direkte Verbindung? Was hat sie denn über ihn gesagt?
Ja, die Schwester beschrieb ihn als herrisch, als besserwisserisch, teilweise wohl auch narzisstische Veranlagung hätte sie bei ihm erkannt. Ja, das sind halt alles so Dinge, die man beschreiben kann, wenn man eine Person besser kennt. Ich habe ihn ja nicht gekannt. Ich habe ihn ja als ersten Eindruck von ihm. Der war gut, das muss man mal so deutlich sagen. Der war einfach so, wie ich fast sympathisch.
Ja, er wurde ja dann wieder entlassen. Wieso denn?
Ja, also Untersuchungshaft war nicht anberaumt. Es war nur eine Gewahrsamnahme, nennt sich das. Das heißt also, wir dürfen jemanden hier behalten. Sofern er sich tatwürdig hat ergeben, dann geht er in Untersuchungshaft mit dem richterlichen Beschluss. Das, soweit waren wir nicht. Wir hatten eigentlich nichts in der Hand. Wir konnten ihm die Tat zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht nachweisen.
Weil er gab in seiner Vernehmung an, dass er zur Tatzeit auf die schlafenden Kinder seiner Lebensgefährtin aufgepasst hat. Diese Kinder waren aber noch sehr klein. Die selbst konnten wir nicht befragen. Und er gab halt an, alleine im Haus gewesen zu sein. Und seine Lebensgefährtin war an dem Abend unterwegs. Die war mit Freunden in einer Bar feiern.
Heißt keine Zeugen letztendlich.
Genau.
Und die Entfernung, der Zeitraum, wo sie weg war. Und er sagte, er wäre zu Hause gewesen. Er hätte gereicht, von dort, also da von St. Gorshausen herzufahren, die Tat zu erledigen, wieder hinzufahren. Das hätte gereicht. Dann hatten wir ja den Verdacht, er ist Arzt. Das wussten wir zu dem Zeitpunkt ja nicht, dass es nicht so war. Dass er vielleicht die Kinder wohl präpariert mit irgendwelchen Medikamenten
sediert hat.
Genau, um dann die Tat auszuführen. Das waren ja so Gedanken, die man sich da so macht. Von daher war für uns eigentlich es möglich. Und der Tatverdacht war halt auch so. Und das einzige Motiv, das wir zum Schluss hatten, war ja eher, mit diesen Möglichkeiten von dort hierher die Tat zu begehen und wieder zurückzufahren und dann diese Geschichte zu erzählen. Er war bei den Kindern. Also wir hatten also, was das betrifft, keine Möglichkeit, das Alibi zu zerrütten. Und deshalb wurde er wieder von uns entlassen.
Welche Spuren sind Sie dann als nächstes nachgegangen? Also der Herr Schwager war ja entlassen, der Swingerclub hat sich als falsch rausgestellt, der Pizzabote war es auch nicht. Was kam dann?
Ja, also wir haben den Schwager vom ersten Tag an bei uns als Beschuldigten geführt. Und das blieb auch so. Und wir haben dann weiterhin neben den anderen Hypothesen, die wir hatten, nach ihm geschaut, was er macht. Und dafür haben wir natürlich auch verdeckte Maßnahmen zum Einsatz gebracht, wie Telefone abhören oder auch das Fahrzeug wurde verwanzt. Das haben wir auch abgehört, die Gespräche im Fahrzeug. Und haben ganz viele Zeugen natürlich vernommen und haben mal den Tatverdächtigen und natürlich auch das Opfer aufgeklärt.
Das Opfer aufgeklärt?
Ja, das ist in so einer Ermittlung natürlich auch immer wichtig. Man darf sich nicht nur auf seinen Tatverdächtigen konzentrieren, sondern man muss vor allen Dingen ganz viel rund um das Opfer aufklären. Wer war diese Person? Was hat der denn überhaupt gemacht? Um halt vielleicht noch auf andere Motive zu stoßen.
Sie ging ja auch irgendwann mal ganz kurz, zumindest habe ich das gelesen, von einem Auftragsmord auch aus.
Ja, das ist natürlich, wenn man keinen Beschuldigten direkt am Tatort festnehmen kann, ist das eine Sache, die muss man dann bei einem flüchtenden Täter, so wie wir das nennen, immer mit in Betracht ziehen. Natürlich, dass auch jemanden bezahlt haben kann, um so eine Tat zu vollziehen. Aber auch da sind wir überhaupt nicht weitergekommen. Auch diese Hypothese, die verlief dann im Sande. Und wir kamen halt immer wieder auch zurück auf den Schwager des Opfers.
Trotzdem hat sich nichts erhärtet, man konnte ihm nichts nachweisen zu dem Zeitpunkt. Ein Jahr nach der Tat sind sie zu Aktenzeichen XY gegangen. Ich glaube, es kamen 9 Hinweise, die eingingen, direkt nach der Sendung. Was waren das denn für Hinweise?
Also bei diesem Fall waren das eher eine Art, ich nenne es mal Ermittlungstipps. Es gab überhaupt keinen konkreten Hinweis auf eine Täterschaft einer bestimmten Person oder einer bestimmten Gruppierung. Oder das gestaltete sich eher so, dass Hinweise kamen wie, hat denn die Polizei auch schon mal daran gedacht? Also nett gemeinte Ermittlungstipps, aber auch dann enttäuschend am Ende für uns. Wir sind halt auch wieder ohne was Neues aus der Sendung rausgegangen.
Also gab es keinen hilfreichen Tipp, auf den Sie noch gekommen wären?
Nein.
Es gab ja auch danach mehrfach öffentliche Zeugenaufrufe, in denen dann auch Belohnungen ausgelobt wurden. War denn da was Hilfreiches dabei?
Die Belohnung, die ausgelobt wurde, war 3.000 Euro. Da gab es leider keine Hinweise zu der Tat. Jetzt nochmal zurück zu dem Auftragskiller. Wir hatten da einen Tatort, der spurenfrei war. Das heißt also, das Einzige, was übrig blieb, waren die verschossenen Geschosse und ansonsten nichts. Es wirkte also schon professionell in gewisser Weise, weil auch die Tatzeit gut gewählt war. Es gab also den Anschein, als wäre das wirklich schon hochprofessionell gewesen. Deswegen haben wir auch gedacht, also das war schon wirklich gut gemacht. Anführungszeichen gut natürlich, ne? Und deswegen kamen wir auf den Auftragskiller, weil das war wirklich so spurenfrei, das ganze Geschehen, dass wir uns da schon Gedanken drüber machten, wer könnte dahinter stecken und was für eine Persönlichkeit. Und das passte wiederum so ein bisschen auch zu ihm, unserem Beschuldigten. Er wirkte also, wie gesagt, eiskalt. Das haben wir dann neben den persönlichen Gesprächen, die ich mit ihm führte, auch über die telefonischen Informationen, die wir bekommen haben, bestätigt. Das ist also, ja, ein ziemlich kalter Mensch war. Und das bog so ein bisschen in unsere Richtung für die Tat auch ab, ne? Also das Verhalten von ihm gegenüber anderen oder Mitteilung gegenüber anderen über das Opfer, wie er es benannt hatte, wie er teilweise verächtlich über diese Person sprach, die jetzt nun mal tot war, macht uns dann schon Bedenken, dass wir da an einem richtigen Mann dran sind. Und das mit vielen Dingen, unter anderem auch, wie gesagt, mit seiner Geschichtenerzählerei, wirkte für uns schon so, dass man im richtigen dran sind, ohne es beweisen zu können, zunächst.
An einem gewissen Punkt haben Sie ja dann auch verdeckte Ermittler eingesetzt.
Genau, es war für uns, wir hatten also uns zur Aufgabe gemacht, weil es halt uns sehr nahe ging, wie jedes Tötungsdelikt, aber dieses insbesondere, weil halt der Mensch, der da umgebracht worden ist, und das hätte jeder sein können, den wir kennen. Ein ganz normaler Mensch mit einer Familie. Und das hat uns auch keine Ruhe gelassen. Und da haben wir uns auch immer gegenseitig motiviert. Und haben dann versucht, alles, was möglich ist und uns das Recht möglich macht, einzusetzen. Und so kamen wir auf den Gedanken mit verdeckten Ermittlern. Haben uns natürlich da kundig gemacht, ist es überhaupt möglich? Und ja, das hat dann auch geklappt. Rein rechtlich war das auch für uns eine Möglichkeit, dieser Tat nachzugehen und die Tat aufzuklären. Und so haben wir dann die Kontakte geknüpft zu den verschiedenen Dienststellen. Und letzten Endes ist es uns dann gelungen, die davon zu überzeugen, einen einzusetzen.
Sind denn generell so Voraussetzungen, dass man verdeckte Ermittler einsetzt?
Ja, im Grunde ist es so, da muss eine Straftat vorliegen, die es auch erlaubt. Es ist so, dass die Strafprozessordnung das eine andere vorgibt, unter anderem auch den Einsatz von verdeckten Ermittlern. Und da muss eine schwerwiegende Straftat vorliegen. Noch andere Dinge, die noch eine Rolle spielen müssen, aber zunächst mal eine schwerwiegende Straftat. Und beim Mord, und ich denke mal, viel schlimmer wird es nicht gehen, ist es so. Grundsätzlich wird das trotz alledem nicht allzu oft gemacht, weil einfach die Aussichten, einen Mord mit einem solchen, Anführungszeichen, strafprozessualen Mittel zu überführen, sind nicht immer gut. In dem Fall waren sie gut. Wir konnten die Kollegen davon überzeugen, uns da zu unterstützen. Und ja, so kam es dazu, dass es dann auch über einen richterlichen Beschluss, der dann auch benötigt wird, diese Maßnahme anzugehen und durchzuführen.
Das heißt, man hatte die Vermutung, das könnte der Schwager sein. Die Vermutungen waren so glaubhaft und so gut begründet, dass man dann gesagt hat, okay, wir setzen jetzt verdeckte Ermittler ein. Wie kamen denn die Ermittler mit Lutz H. in Kontakt?
Ja, das lief in dem Fall über seine Lebensgefährtin, weil sich der Lutz H. überhaupt nicht in Deutschland befunden hat, zu dem Zeitpunkt, als wir dieses Einsatzmittel verdeckte Ermittler angewandt haben. Und,
sondern wo war er da?
Er hat sich da gerade im Ausland befunden, auf einer Großwildjagd. Und als er dann wieder zurückkam, kann man so sagen, hatte seine Lebensgefährtin, seine damalige, hatte halt eine neue Freundin kennengelernt. Und über die kam dann auch der verdeckte Ermittler ins Spiel. Und ja, die haben sich halt angefreundet.
Und zurück, wo zurück? Also bei der Freundin dann in Deutschland hier oder?
Achso, nee, mittlerweile lebten die beiden ja auch schon in Österreich zusammen mit ihren Kindern, also mit den Kindern der Lebensgefährtin. Das hat die Ermittlung für uns natürlich auch nicht gerade erleichtert, da immer über eine Landesgrenze hinaus zu agieren. Weil unser Tatverdächtiger, der ist im Jahr 2014, also ziemlich genau ein Jahr nach der Tat, nach Österreich verzogen. Das heißt, wir hatten viele andere Behörden schon mal mit in unserem Verfahren und auch noch ein anderes Land. Aber da muss man sagen, also wir waren auch einige Male in Österreich zusammen und haben mit unserer Pendant-Dienststelle diesen Fall besprochen. Und die österreichischen Kollegen, die waren auch wirklich gleich Feuer und Flamme und haben gesagt, also da sind wir gerne dabei, da unterstützen wir euch natürlich gerne und haben da die Ermittlungen in Österreich geführt für uns.
Wie sah denn, also Sie haben es ja jetzt gerade schon kurz angesprochen, das Leben des Schwagers aus? Mit was hat er sein Geld verdient? Wie war die Beziehung zu seiner Frau? Wie waren denn so die Rahmenbedingungen?
Im Gegensatz zu dem, was er hier bei der ersten polizeilichen Vernehmung angegeben hatte, nämlich dass er Arzt sei, war er nämlich ohne Beruf. Wir konnten dann rausfinden, dass er eigentlich seine letzten Jahre vor der Tat finanziell mit dem Erbe bestritten hatte, worauf nun ja die Schwester auch Anspruch stellte. Und es gab auch ein Wohnhaus von ihm in Deutschland, was einige Jahre davor abgebrannt war. Und da wurde eine Versicherungssumme ausgezahlt. Und auch diese Versicherungssumme hatte er eigentlich schon fast unter die Leute gebracht. Also die Ermittlungen hatten ergeben, finanziell war einfach nicht mehr viel da und er war ohne Beruf, auch wenn er das anders vorgegeben hat, aber er hatte keinen Beruf mehr. Und ja, da sah es halt, finanziell wurde es ganz schön eng, sag ich mal.
Sie meinten, der Lutz H. kam von dieser Großjagd nach Hause, seine Partnerin hatte auf einmal eine neue Freundin. Da frage ich mich jetzt natürlich, was wäre denn gewesen, also weil die Freundin war die verdeckte Ermittlerin, Was wäre denn gewesen, wenn die verdeckte Ermittlerin und die Freundin sich überhaupt gar nicht verstanden hätten?
Das kann sehr gut sein und das ist auch in so Fällen oft so. Man landet nicht gleich beim ersten Mal einen Treffer, ich sage das mal so. Natürlich sind das ausgebildete Leute, die auch wissen, worauf es ankommt, die auch wissen, bei wem sie gut landen wollen. Das kann man schon vorbereiten, aber es ist keine Garantie, dass es klappt. Aber in unserem Fall hat es geklappt. Und auch richtig, richtig gut.
Würde dann ein neuer verdeckter Ermittler eingesetzt werden, wenn es mit der Freundschaft nicht funktioniert? Oder?
Also die gibt es ja auch jetzt nicht wie Sand am Meer leider, die Leute, die auch bereit sind, so einen Job zu machen. Aber es gibt schon ein paar. Und ja, dann hätte man wahrscheinlich sich eine andere Anbahnungsgeschichte überlegt. Man hätte es versucht, ja.
Ja. Was war denn die Biografie, die sich diese verdeckten Ermittler gegeben haben?
Na jetzt in dem Fall spielte uns da in die Karten, dass die Lebensgefährtin vom Beschuldigten eine Online-Auktion geschaltet hatte zum Verkauf von Haushaltswaren, zu Möbelstücken. Und das war natürlich eine Einladung für uns. Und diesen Termin hat unsere verdeckte Ermittlerin wahrgenommen und ist als potenzielle Käuferin aufgetreten. Und da die Straße, in der sie wohnten, das ist halt so eine Einöde in Österreich, muss man sich vorstellen. Also wenig Menschen, mitten im Wald, ganz idyllisch. Da haben die sich halt angefreundet. Das hat dann halt gepasst, auch so vom Alter her. So kam dann das Ganze ins Rollen.
2016 kam dann der große Durchbruch. Der Schwager wurde verhaftet. Endlich hatte man irgendwas gegen ihn in der Hand. Was genau führte denn dazu?
Ja, also unser verdeckter Ermittler war dann mittlerweile auch der Freund vom Tatverdächtigen geworden. Die hatten auch großes Vertrauen zueinander aufgebaut. Und der Erol, so hieß der verdeckte Ermittler, hat sich auch als Unternehmer dargestellt. Und vielleicht auch so ein bisschen mit dem Hang ins Zwielichtige, um auch beim Beschuldigten da zu landen. Und hat dann letzten Endes eine Geschichte platziert beim Tatverdächtigen, die unseren Tatverdächtigen dann dazu veranlasst hat, die Tatwaffe zu verkaufen.
Was hat er erzählt? Dass man eine Tatwaffe verkauft?
Ja, das ist ein Geheimnis und das muss es wohl auch bleiben.
Okay.
Weil die Geschichte war so gut, die könnte man vielleicht nochmal benutzen.
Okay.
Nein, das darf ich nicht erzählen.
Okay, aber die Geschichte war so gut, dass er tatsächlich diese Waffe angeboten hat. Wie hat er darauf reagiert?
Gut, also der Erol hat schon eine Geschichte erzählt, das kann man offen sagen. Und hat schon auch, hat eine Waffe benötigt, mit der ein Mensch erschossen worden ist. Und diese Waffe hat ihm unser Tatverdächtiger dann eben angeboten.
Er hat also eine Waffe gebraucht, mit dem schon jemand erschossen wurde.
Genau.
Das heißt, es liegt eigentlich relativ nahe, dass er jemand einem Mord unterjubeln wollte. Meine bescheidene Meinung. Er hat sie ihm dann gegeben.
Ja.
In dem Moment, wenn mir jemand so eine Waffe gibt, wie hat er dann reagiert?
Er hat sie ihm verkauft.
Und er ist dann mit der Waffe...
So groß war die Freundschaft dann auch nicht, dass diese Waffe kostenlos war. Diese Waffe hat einen stolzen Preis.
Und zwar?
30.000 Euro sollten für diese Waffe bezahlt werden. Da kam es auch zu einer Anzahlung und dann zu einem Ort, der ausgemacht wurde, wo diese Waffe deponiert wird. Da wurde der Erol dann hingelotst an diese Stelle, um diese Waffe dort in Empfang zu nehmen. Und erstmal war die Reaktion bei uns Verwunderung, muss ich ganz ehrlich sagen, als es überhaupt darum ging, dass unser Tatverdächtiger eine solche Waffe angeboten hat. Weil das war ja schon für uns eigentlich unvorstellbar, weil man muss dazu sagen, wir haben überhaupt gar nicht mehr damit gerechnet, dass die Tatwaffe noch existiert. Und die Verwunderung war riesengroß. Und dementsprechend war mir auch sehr angespannt in dieser ganzen Zeit, weil vom Angebot einer solchen Waffe bis zum tatsächlichen Verkauf sind einige Wochen vergangen. Ich war immer so ein bisschen hin und her gerissen, ob das jetzt stimmt. Ob wirklich jetzt diese Waffe verkauft wird vom Tatverdächtigen oder ob er uns längst durchschaut hat und eigentlich ein Spiel mit uns spielt.
Genau, weil zu dem Zeitpunkt wussten sie ja noch nicht, dass es tatsächlich die Tatwaffe ist. Es hätte ja irgendeine Waffe sein können.
Ja, es hätte irgendeine Waffe sein können, wobei der Tatverdächtige schon Hinweise auf unsere Tat in Hanau gegeben hat. Also er hat schon mit Bemerkungen angedeutet, dass es sich um diese Tat in Hanau handelt. Den Bezug hat er schon hergestellt.
Dazu gab es ja auch im Fernsehen, bei XY, auch beim HR, Hessischen Rundfunk, Beiträge zu dieser Tat, die dann auch mit den verdeckten Ermittlern zusammen angeschaut wurde. Und dann hatte man schon so damals mitbekommen, dass da merkwürdig miteinander umgegangen wurde. Es wurde kryptisch gesprochen über diese Tat, die da im Fernsehen gezeigt wurde. Und so wussten wir schon, also da ist was dran. Und auch mit der Waffe ist was dran. Zumal wir auch überhaupt nicht davon ausgingen, dass jemand eine Tatwaffe aufhebt. Das ist ja das einzige Mittel gewesen oder die einzige Spur, die wir auch hatten, nämlich durch die Patronen, die die Tat hat nachweisen können. Also wir gingen von Anfang an davon aus, dass die Waffe zerstört wurde, entsorgt wurde. Auch Psychologen, die wir die Ermittlungen da reingezogen haben, Persönlichkeit des Täters so ein bisschen aufzuhellen, gaben eher die Einschätzung, dass er Jäger ist und vielleicht auch so eine Art Sammelleidenschaft hat. So ein bisschen Hoffnung hatten wir, aber die Vernunft war eigentlich dagegen sprechend. Und genau dann die Situation um die Waffe herum, als es dann aufkam, wir haben die möglicherweise die richtige Waffe zum Kauf angeboten bekommen, wir als Polizei, hat uns natürlich auch erst mal völlig baff gemacht. Also damit haben wir nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch die Bedenken, dass der uns vielleicht vorführt, hatte ich auch, weil er wirkte hochintelligent. Der Mann hat über Jahrzehnte ein Bild von sich beschrieben, auch bei anderen Menschen, das nie durchschaut wurde. Als Arzt, als Mediziner, mit dem entsprechenden auch Umgang, wie er sich ausdrücken konnte.
Eloquent.
Total eloquent, richtig genau. Auch medizinische Fachbegriffe waren für ihn auch kein Problem. Auch die Zusammenhänge waren also schon da. Aber deswegen hatte ich auch so ein bisschen Angst, genau wie Judith, dass der uns jetzt hier hochnimmt. Aber das ist, glaube ich, auch der Situation geschuldet gewesen, dass wir eigentlich mit nichts mehr rechneten. In dem Sinn, dass wir die Tat noch klären können, auf diese Art und Weise, so eindeutig. Und das war schon für uns, also muss ich sagen, also der Tag, wo es dann soweit war, der war sehr aufregend.
Ich glaube, es hat ja auch ein bisschen gebraucht, bis es dann tatsächlich zu der Identifizierung kam.
Ja, also das konkrete Angebot, dass so eine Waffe oder diese Waffe verkauft werden kann an den Erol, kam Anfang April 2016 zum Waffenverkauf kam es dann Ende April 2016 und die eigentliche Festnahme vom Tatverdächtigen erfolgte dann am 10. Mai 2016, weil in der Zwischenzeit, wo dann die verkaufte Waffe hier in Deutschland war, mussten natürlich erstmal entsprechende Spurenuntersuchungen daran vorgenommen werden. Und die wichtigste Untersuchung war dann am Ende der Beschuss dieser Waffe, um abgleichen zu können, ja, diese Geschosse aus dieser Waffe sind auch die Geschosse, die wir damals am Tatort und auch im Opfer sicherstellen konnten. Das war eine sehr, sehr spannende Zeit. Also da waren wir sehr angespannt, gespannt, ob wir jetzt halt wirklich die richtige Waffe haben. Ich meine, wir hatten das richtige Modell, das wussten wir. Und aber na klar, man hat halt drauf gewartet auf die Bestätigung vom Bundeskriminalamt. Die machen diese Untersuchung. Und als diese Bestätigung dann kam, da ist einem schon ein Stein vom Herzen gefallen.
Ja, das frage ich mich. Was wissen Sie noch, wo Sie waren und wie Sie reagiert haben?
Das weiß ich noch sehr, sehr genau. Wir waren an dem Tag in Bernd seinem Büro und hatten dann die Information, dass an diesem Tag dieser Beschuss stattfindet. Und hatten dann auch schon mal angerufen dort, wie es denn aussieht, ob man das Ergebnis denn schon mal sagen könnte. Und die Dame am Telefon, die war sehr nett und freute sich auch über das schöne Wetter an diesem Tag und sagte, ja, das ist kein Problem. Sobald ich was weiß, melde ich mich. Aber sie meldete sich nicht. Wir wurden immer aufgeregter, wieder dort angerufen. Da war die Dame wegen des schönen Wetters schon nach Hause gegangen.
Oh nein.
Ja, die Spannung wurde immer größer, schon fast hin zur Verzweiflung. Was machen wir denn jetzt? Und haben gesagt, nee, das können wir jetzt hier so nicht stehen lassen. Wir wussten ja, der Beschuss hatte stattgefunden. Und dann haben wir uns durchtelefoniert und hatten am Ende den Gutachter am Telefon. Der war zum Glück noch da. Und der sagte uns dann, dass es zu einer Identifizierung mit den Geschossen aus 2013 kam. Und da waren wir baff. Baff, erleichtert. Also der hatte uns dann am Telefon gesagt, das ist eure Tatwaffe, die ihr gesucht habt seit 3 Jahren. Und das war natürlich, ja, das war schon ein tolles Gefühl, dass die Waffe diese Waffe war.
Ja, das glaube ich.
Ja.
Wenn Sie Beschuss sagten, vielleicht können Sie noch mal ganz kurz erklären, was heißt denn Beschuss, weil das kennt vielleicht auch nicht jeder.
Ja, also die mit der Waffe wird geschossen. Und diese Patronen, die da verschossen werden, die werden aufgefangen und werden dann, jede Waffe hinterlässt halt Spuren an so einem Geschoss und diese Spuren werden dann abgeglichen, ob es die gleichen Spuren sind, wie da bei den sichergestellten Geschossen aus der Tatnacht.
Ja, das war ja hier der Fall. Wie lief denn die Verhaftung dann letztendlich ab? Weil der Lutz H. hat sich ja in Sicherheit gewogen zu einem Zeitpunkt.
Also die Verhaftung musste ja in Österreich erfolgen, weil er lebt ja, wie gesagt, mit seiner Lebensgefährtin bereits im Ausland. Und das war schon ein riesengroßer Einsatz. Also das kann man auch nicht von heute auf morgen vorbereiten. Da braucht man eine Weile, gerade wenn es über die Landesgrenze hinausgeht, weil es war auch klar, wir wollten natürlich als Ermittlungsführer dabei sein und mussten auch dabei sein, weil das meiste Wissen vom Fall, was dann auch für eine eventuelle Vernehmung vom Festgenommenen benötigt wird, hatten ja nun mal wir. Und da vergingen dann auch schon so 2-3 Wochen. Da braucht man auch Spezialkräfte dazu und viele andere Einheiten einfach. Und die Festnahme am Ende haben wir auch über die verdeckten Ermittler initiieren lassen. Die haben sich getroffen mit denen in einem Gasthaus und dann sind die Spezialeinheiten ins Gasthaus und dort konnte dann die Festnahme erfolgen.
Sie haben ihn ja dann vernommen oder zumindest versucht zu vernehmen. Was sagte er denn jetzt beim zweiten größeren Verhör aus?
Also das fand ja dann in Österreich statt, auf der Dienststelle im Spital. Und wir sind dort nur Gast als deutsche Polizeibeamte. Wir dürfen dieser Vernehmung beiwohnen, das war auch bei Bernd und mir so. Aber der vernehmende Beamte ist ein österreichischer Kollege gewesen und dann ist das aber auch wie hier in Deutschland. Der Beschuldigte bekommt seine Rechte verlesen, ihm wird der Tatvorwurf gemacht und er hat halt auch die Möglichkeit, keine Angaben zu machen. Der Lutz H. entschied sich aber dazu, Angaben zu machen. Die waren zwar kurz und zwar wie folgt. Er habe die Tatwaffe nie besessen. Und er habe die Tat weder durchgeführt, noch geplant oder einen Auftrag gegeben. Wir hatten einen Laptop mitgebracht mit vielen Audioaufzeichnungen drauf. Unter anderem war da ein Gespräch zu hören, wie er halt mit dem Erol den Waffenverkauf klar macht. Das haben wir ihm vorgespielt in seiner Vernehmung. Und nachdem er das dann gehört hat, seine eigene Stimme, wie er diesen Waffenverkauf klar macht, hat er sich dann dazu entschieden, diesen einen Satz noch zu streichen aus der Vernehmung. Aber den Rest hat er so stehen lassen, aber mehr hat er auch nicht gesagt.
Also er hat stehen gelassen, dass er die Waffe verkauft hat oder dass er die Waffe besessen hat?
Nee, das hat er streichen lassen und hat aber stehen lassen, dass er die Tat weder selbst durchgeführt hat, noch in Auftrag gegeben hat oder gar geplant hat.
Okay, das heißt, weil er ja keine Angaben machen muss, hat er diese Angabe quasi gestrichen.
Genau, er hat dann diesen Satz streichen lassen mit der Waffe, nachdem er sich ja selbst gehört hat beim Verkauf der Waffe.
So wurde ja dann Anklage später wegen Mordes gegen Lutz H. erhoben. Am 8. November 2016 startete dann der Prozess. Auch wenn der Angeklagte ja auf Freispruch, also den Freispruch anstrebte, waren Sie und die Staatsanwaltschaft sicher, dass Sie den richtigen Mann gefunden haben. Jetzt war aber am 15. Dezember, kam dann die große Wende. Was passierte denn an diesem 15. Dezember 2016?
Also die Lebensgefährtin von ihm wurde auch schon vor dem 15. Dezember 16 mehrfach als Zeugin vor Gericht gehört. Und sie kam schon auch mit Anwalt zu diesem Termin. Das steht auch einem Zeugen zu. Man kann sich so einen Zeugenbeistand dazu holen, das machte sie auch. Und die Angaben, die sie dann aber vor Gericht machte, die Zeugenangaben, die wiesen plötzlich große Unstimmigkeiten auf. Und daraufhin haben wir nochmal Daten ausgewertet, die sie betroffen haben. Und haben dann festgestellt, dass sie ungefähr 1,5 Monate vor der Tat, dass sie selbst am Tatort war, was im Nachhinein mit Angaben gegenüber den verdeckten Ermittlern, die wir ja Monate zuvor im Einsatz hatten, ja, wir kamen dann zu dem Schluss, dass sie den Tatort ausgekundschaftet haben musste, 1,5 Monate vorher. Und daraufhin sind wir erstmal nochmal eigentlich genauer bei der Zeugin eingestiegen in die Ermittlung. Die Frau spielte ja ehrlicherweise überhaupt keine Rolle für uns. Die kannte die betroffene Familie nicht, die hatte die zuvor noch nie gesehen. Ihr Alibi aus der Tatnacht, dass sie feiern gewesen war, das haben wir uns bestätigen lassen damals. Das wurde auch bestätigt. Das war dann aber auch leider alles gar nicht so richtig gewesen. Aber sie hatte ein Alibi auch. Und diese Überprüfung, diese technischen Überprüfungen, vor allen Dingen die Handyauswertung von ihr, haben dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, Moment, sie war's. Sie ist diejenige, die hier nach Hanau gefahren ist und sie hat durch die Tür geschossen. Und diesen Tatverdacht haben wir dann beim Staatsanwalt und beim Richter vorgetragen. Und die prüfen das natürlich genau. Also wir haben wirklich während der Prozess schon lief, ermittelt. Das ist auch außergewöhnlich eigentlich, weil normalerweise liefert man ja was Fertiges und dann wird das verhandelt. Aber dieses Verfahren nebenher passierte immer noch so viel, weil plötzlich Angaben vor Gericht andere waren. Es kamen Ermittlungsaufträge vom Richter und auf einmal änderte sich das Bild und es passte wirklich wie so ein Puzzlestück zusammen. Diese Handydaten, die Funkzellendaten, die Angaben gegenüber den verdeckten Ermittlern auch von ihr, dass wir zu dem Fazit gekommen sind, er hat es geplant, er hat sie angeleitet, er hat auch die Tatwaffe zur Verfügung gestellt, aber geschossen hat sie. Und dann kam es dazu, dass sie am 15.12. als Zeugin vorgeladen war und gefragt wurde, weil das war auch so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt, ob sie jemals in Hanau war. Und diese Frage hat sie dann vom Richter mit Nein beantwortet. Und das konnte man ihr ja ganz klar widerlegen. Und daraufhin wurde dann der Haftbefehl gegen sie verkündet.
In der Verhandlung
selbst. In der Verhandlung, ja.
Ja, und da muss ich auch noch was zu sagen. Da war eine Situation, wir waren natürlich auch informiert, dass sie dort festgenommen wird, also ihre Position sich ändern wird von Zeugin zu Angeklagten. Und wir waren im Gerichtssaal, nachdem alle den Gerichtssaal verlassen mussten, bis auf die Richter und Staatsanwalt, Rechtsanwalt, und wir waren dabei. Und sie saß direkt vor uns, 3-4 Meter entfernt, mit ihrem Rechtsanwalt und holte ihr Handy aus ihrer Handtasche und ließ es bei dem Rechtsanwalt in die Jackentasche fallen. Und spätestens da war mir klar, wow, wir haben sie.
Da wollte sie nochmal Beweise verschwinden lassen.
Ja, und das war also für mich wie ein Geständnis.
Ja, auch sehr filmreich, oder? Also so eine Verhandlung, Verhaftung mittendrin, Handy wird in Jacken gesteckt und so. Also das ist ja...
Ja, filmreif trifft auch, weil auch ihr Wechsel von der Zeugin zur Angeklagten oder zur Beschuldigten. Also sie wechselte dann auch wirklich den Platz, ja, von der Zeugenbank auf die Beschuldigtenbank, also mit Platzwechsel, mit roten Haftbefehl, aushändigen, durchlesen. Der Haftbefehl, der umfasste 17 Seiten, glaube ich, also der war auch wirklich wahnsinnig lang. Und den hat sie gelesen, ohne eine Miene zu verziehen. Da floss kein Tränchen, da kam keine Beschwerde, da war ein Pokerface angesagt. Also das war auch, das war filmreif, definitiv. Weil so seine Gefühle im Griff zu haben, ich meine, sie hatte ja auch ihre Kinder zur Betreuung irgendwo abgegeben für diesen Gerichtstermin. Und plötzlich war sie verhaftet worden. Und wir haben sie auch in die JVA gefahren. Also wir zwei haben sie auch dann in die Justizvollzugsanstalt gebracht und auch auf die Fahrt mit ihr. Also sie hat sich auch da nichts entlocken lassen, wirklich gar nichts. Also die hat gepokert. Die hat wirklich gepokert und hat auch wirklich gesagt, erstmal Akten lesen, erstmal will ich wissen, was ihr gegen mich habt und dann gucken wir mal, wie ich mich äußere, über wen. Also wirklich eiskalt.
Was hat man denn gedacht, ist das Motiv von der Partnerin?
Ja, das Motiv. Die Frage, das war ja die Frage überhaupt für uns auch, weil ich sagte ja schon, die kannte ja diese Familie überhaupt gar nicht. Also die hatte das Opfer, die Frau, die Kinder noch nie gesehen, noch nie gesprochen. Sie selber führte einen Sorgerechtsstreit um ihre eigenen Kinder mit ihrem Ex-Mann. Und der Lutz ist ja nach Österreich verzogen, da ist sie mithin verzogen. Und das war für sie ja schon mal eine gute Position, um die Kinder aus dem Einzugsgebiet ihres Ex-Mannes zu bekommen. Der Umzug in das andere Land. Daher wollte sie sicherlich auch den Wohnsitz Österreich gern aufrechterhalten. Arbeitstechnisch, bis auf so ein bisschen Minijobs da in den letzten Jahren, war auch nicht viel los bei ihr. Also finanziell war sie auch nicht besonders gut aufgestellt und lebte da schon dann auch von seinem Geld. Und jetzt drohte ja dieser Erbstreit, über den sie Bescheid wusste, drohte ja das letzte bisschen Geld, was eigentlich noch da war,
verloren gegangen wäre.
Genau, der Wohnsitz in Österreich, weil er dann auch sagte, wenn er seine Schwester auszahlen muss, wenn es so weit kommt, dann muss er eben dieses Haus in Österreich verkaufen und dann geht er noch weiter weg ins Ausland und macht halt so einen Reiseführer, genau, als Großwildjäger. Und da wäre natürlich für sie und zwei kleine Kinder kein Platz gewesen mehr in dem Leben. Und das wollte sie natürlich verhindern. Also Existenzängste bei ihr, ne?
Ja.
Es waren eigentlich Existenzängste. Ja, und spielte auch viel Alkohol eine Rolle. Das muss man auch dazu sagen. Also auch in der Zeit, wo unsere verdeckten Ermittler dann halt in dieser Beziehung auch mit eine Rolle spielten, mit drinne waren, haben die das ja auch berichtet, dass man halt übermäßig viel Alkohol konsumiert hat und dass man sich auch so reingesteigert hat in bestimmte Geschichten, insbesondere halt in die Tat, die ja auch immer wieder im Fernsehen angeschaut wurde. Es wurde über das Opfer verächtlich gesprochen. Und also die haben sich da sehr
hochgeschaukelt
haben die sich, ja.
Aber war denn, also dieser Streit, der hat ja stattgefunden zwischen dem, zwischen der Schwester, der Frau von dem Verstorbenen und dem Lutz H. War denn auch wirklich geplant, den Schwager, also den Volker, zu umzubringen? Oder war eigentlich die Schwester, das wäre ja eigentlich das Naheliegendere gewesen, zu töten, wenn man an das Geld hätte kommen wollen?
Ja, also die Frage, die haben wir uns natürlich auch immer gestellt und auch heute stellen wir uns die eigentlich noch. Aber beide Angeklagten haben halt dazu nie Ausführungen gemacht. Weder bei uns noch vor Gericht. Also ob es jetzt am Ende egal war, wer hinter der Tür gestanden hat oder ob es zufälligerweise gepasst hat in dem Plan, wir wissen es nicht. Wobei er, also unser Opfer, wurde auch schon als die treibende Kraft im Erbstreit auch wahrgenommen. Ja, also die Ehefrau, die Frau Volke, hätte auch ohne ihren starken Mann, ne, der ihr auch da Rückhalt gegeben hat, hätte sie so einen Erbstreit auch nicht durchgeführt. Und ich glaube, das haben auch die Angeklagten auch so wahrgenommen. Und deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass die Tat schon gegen ihn gerichtet sein sollte. Aber sie haben es nie gesagt.
Der Prozess wurde ja neu aufgerollt. Lutz H. und seine Partnerin waren dann auf der Anklagebank. Wie war denn inzwischen das Verhältnis zwischen den beiden?
Ja, das hat sich dann im Laufe der Zeit auch etwas abgekühlt. Wir hatten eigentlich noch mal so eine gewisse Hoffnung, dass die sich gegenseitig mal so mehr belasten als das, was wir nachweisen konnten. Das ist leider nie passiert. Also die ganze Situation hat sich dann halt verschlechtert. Also das Liebespaar, das es vorher war, war es dann nicht mehr. Im Gegenteil, ist dann so ein bisschen in Verachtung und auch negative Stimmung ausgeleitet worden. Also im Gerichtssaal, also wenn man da als Zeuge war, erinnert man das ja auch wahr, man hat sich gar nicht mehr angeschaut. Man ist trotz der Möglichkeiten sehr aus dem Weg gegangen. Miteinander gesprochen auf keinen Fall mehr. Also die ganze Sache hatte sich dann eigentlich für beide erledigt.
Es kam dann, die Staatsanwaltschaft war sich am Ende sicher. Lutz H. hat die Waffe zur Verfügung gestellt. Die Partnerin hat geschossen. Wieso war man denn sich so sicher, dass die Partnerin geschossen hat und nicht er?
Ja, es war das Zusammenspiel von den Indizien, die wir vorliegen hatten. Insbesondere die vielen Angaben, die sie gegenüber den verdeckten Ermittlern gemacht hatte, wo sie ja dachte, sie spricht mit Freunden. Und Handydaten, Funkzellendaten, noch ein weiterer Zeuge, der plötzlich auftauchte, mit dem sie in der Tatnacht zusammen gewesen war und den wir gar nicht auf dem Schirm hatten vorher. Und dieses Zusammenspiel hat dann das Bild ergeben. Auf die Spurenlage vor Ort, da war ja nicht viel, da konnte man sie jetzt auch nicht direkt hin verorten. Das ging natürlich auch nicht, das ging genauso wenig wie bei ihm. Aber während des Prozesses war es dann so, dass der Lutz H. sich mehrfach eingelassen hat zum Tatgeschehen. Er hat sie zwar nie als Täterin beschuldigt, er hat nie klar gesagt, und sie ist hingefahren und sie war's, aber er hat ganz viele Hinweise in die Richtung gegeben, die auch auf unsere Ermittlung gepasst hatten. Zum Beispiel, dass sie in Jeans und Turnschuhen das Haus verlassen hat, mitten in der Nacht wiederkam, da dann aber High Heels und einen Rock trug, dass sie Zugriff auf die Waffenkiste hatte, dass sie auch in der Tatnacht mit einem Beutel das Haus verlassen hatte, mit Gegenständen drin, dass sie dann, als er wach wurde, sich auch gewaschen hat, Dinge sauber gemacht hat. Also er hat es immer ein bisschen kryptisch vor Gericht dargestellt. Also er hat nie ganz offen gesagt, sie war's. Er hat auch zum Beispiel angegeben, dass er die Tat mit ihr hypothetisch geplant hat. Dass er ihr gesagt hat, wo man am besten zum Tatort lang geht, wo keine Kameras sind. Dass er genau diese Tat, aber nur hypothetisch, mit ihr durchgesprochen hat. Wie man einen Menschen tötet, ohne Spuren zu hinterlassen. Das hat er alles angegeben. Er war nicht dabei. Er wird in der Tatnacht, so wie sie es jetzt am Ende rausgestellt haben, wird er in dem Haus auf die schlafenden Kinder aufgepasst haben.
Was war denn letztendlich das, was die Richter, die Staatsanwaltschaft, was von dem man am Ende ausgegangen ist, so lief die Tatnacht ab?
Am Ende konnte festgestellt werden, dass die Lebensgefährtin vom Tatverdächtigen, vom Lutz H., am Abend des 7. September 2013 in ihr Fahrzeug stieg und vorhatte, damit nach Hanau zu fahren. Sie baute aber wirklich unmittelbar nach dem Losfahren einen Unfall und ihr Fahrzeug war so beschädigt, dass sie gar nicht mehr weit fahren konnte. Sie hatte aber zu der Zeit auch eine Affäre mit einem anderen Mann und mit dem nahm sie dann Kontakt auf, erzählte dem natürlich eine Geschichte. Auf jeden Fall, sie würde gerne am Abend mit ihm weggehen, aber er müsste sie doch nochmal nach Hanau vorher fahren. Sie hätte dort was zu erledigen. Er hat das auch gemacht. Er hat sie nach Hanau gefahren. Sie war dann einen Moment weg, hat die Tat vollübt. Ich meine, das hat ja dann auch nicht lange gedauert, weil den Tatort ausspioniert hatte sie ja bereits anderthalb Monate vorher. Also sie wusste ja auch, wo sie lang laufen muss. Sie wusste, welche Haustür die richtige ist. Das hatte sie vorher alles schon ausgekundschaftet. Hat dann geklingelt an der Haustür, hat geschossen, 4 Schüsse abgegeben, ist dann wieder zum nahegeparkten Fahrzeug zurück und ist mit ihrem Bekannten in eine Bar gefahren zum Feiern. Hat sich dann umgezogen, hat die Kleidung gewechselt, Hände gewaschen, hat Schmauchspuren abgewaschen. Alles, was sie mit ihrem Lebensgefährten schon vorher so besprochen hatte, wie man sich nach so einer Tat am besten verhält. Und ist dann nachts nach Hause gekommen und hat dann irgendwo die Tatwaffe auch erstmal gelagert. Weil bei einer Hausdurchsuchung haben wir die Tatwaffe auch nicht gefunden.
Sie ist ja, glaube ich, sogar in eine Polizeikontrolle auf dem Weg von Hanna nach Hause gekommen.
Genau, sie kam auch noch tatsächlich auf dem Rückweg von Hanau. Nach der Tat kamen sie mit ihrem Bekannten in eine Fahrzeugkontrolle, weil der auf einem Standstreifen angehalten hatte. Und der Bekannte hat sich wohl noch ziemlich frech gegenüber den Polizisten verhalten, dass sie natürlich große Angst hatte. Jetzt müssen sie vielleicht aussteigen und die Sachen müssen werden durchsucht, weil dann hätte man ja die Waffe gefunden. Und daraufhin, da gab es dann auch ein Gespräch mit den verdeckten Ermittlern gemeinsam, wo von dieser Kontrolle berichtet wurde. Und da sagte dann auch der Lutz, also wenn damals das Fahrzeug durchsucht worden wäre, würde sie heute nur noch zwischen Frauen sitzen. Also es war alles immer sehr kryptisch. Es war nie diese offene Beschuldigung da von ihm an sie. Es wurde immer sehr kryptisch gesprochen. Sie könne auch über Schnee laufen, ohne Spuren zu hinterlassen. So Sätze sind da gefallen. Ja, also ich glaube, sie wollten sich schon diesen Freunden gegenüber profilieren und wollten, ja, die wollten angeben damit. Ohne es offen zu legen, haben sie sich aber doch sehr viel über diese Tat unterhalten. Auch wie gut denn diese Tat durchgeführt worden wäre. Aber haben sich schon viel darüber unterhalten, aber haben nicht gesagt, wir waren's. Oder wir haben's geplant. Aber wir wissen, wer es war. Und wir waren nah dran. So Sätze sind schon gefallen. Also man hat sich damit ein bisschen profiliert. Angegeben hat man damit eigentlich.
Man hat auch manchmal mitgeteilt, wie man es hätte noch besser machen können, was wenn man es gewesen wäre.
Ja, was dann auch zum Streit mal geführt hat zwischen beiden.
Ja,
weil er sagte, man hätte es noch besser machen können. Das hat ihr aber gar nicht gepasst. Dann sind die zwei wohl noch in Streit geraten, ob es jetzt gut oder schlecht ausgeführt war. Ja, so Dinge sind da passiert.
Wie lautet denn dann am Ende das Urteil gegen die beiden?
Ja, also der Lutz, der hat 9 Jahre bekommen wegen Beihilfe zum Totschlag. Und sie, die Banu, wurde verurteilt zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes.
Wie haben Sie auf das Urteil reagiert?
Ja, also die 9 Jahre für den Lutz H., Beihilfe zum Totschlag, da hat mir schon erstmal so, warum wird sie wegen Mordes verurteilt? Also bei ihr wird entschieden, sie hat gemordet. Warum ist der Beihilfer nicht, wird er nicht auch wegen Beihilfe zum Mord verurteilt? Das wäre ja dann deutlich höher ausgefallen, das Urteil. Aber es ist halt einfach so, dass rechtlich gesehen konnte man ihm nicht nachweisen, dass er wusste, dass sie zwar die Tat ausführen wird, aber nicht wie, ob sie Mordmerkmale erfüllt. Und das haben wir ihm nicht nachweisen können oder das Gericht hat es ihm nicht nachweisen können. Und deswegen ist es rechtlich so, dass er dann halt wegen Beihilfe zum Totschlag verurteilt wird und nicht wegen Beihilfe zum Mord.
Dann war auf seiner Seite sicher so ein bisschen Erleichterung, oder?
Ich denke, er ist schon ganz gut gefahren mit diesem Urteil. Ja, und so ist die Rechtslage.
Ja, das hat natürlich auch einen Moment gekostet, das zu akzeptieren. Also das war für uns schon schwierig. Wir haben uns natürlich dann auch mit dem Richter nochmal oder mit dem Staatsanwalt auch nochmal besprochen, um uns das erklären zu lassen. Logisch klingt's, aber es ist für einen nicht gerade befriedigend. Aber man muss auch mit solchen Dingen umgehen können, auch damit leben können. Und letzten Endes sind wir ja nicht dafür da, irgendwie zu bestrafen, sind ja dafür da zu ermitteln. Und uns war es wichtig, dass wir der Familie in die Augen gucken konnten und sagen, wir haben alles gemacht. Der Täter ist überführt oder die Täterin ist überführt. Das ist dann unsere Genugtuung. Ob der jetzt lebenslänglich bekommen hat oder nicht, das ist dann halt Sache von der Justiz. Unsere Macht, die wir hatten, das zu ermitteln, haben wir genutzt. Unsere Befriedigung haben wir durch die Anerkennung der Familie und das war für uns das Allerwichtigste.
Sie haben die Familie schon angesprochen. Wissen Sie, wie es der Familie heute geht?
Ja, also ab und zu hat man da natürlich nochmal Kontakt. Und natürlich fehlt da der Familienvater. Das ist ganz klar. Auch nach den Jahren jetzt, die vergangen sind, ist es einfach so. Insbesondere natürlich der Ehefrau. Die Kinder aber, alle 4, sind wirklich ihren Weg gegangen, haben eigene Familien mittlerweile, haben Berufe ergriffen. Also die haben sich davon nicht ins Boxhorn jagen lassen und die sind ihren Weg gegangen und haben auch alle untereinander guten Kontakt, auch zur Mutter.
Warum ist Ihnen denn dieser Fall so sehr im Kopf geblieben?
Es ist so ein Fall gewesen, von dem man eigentlich davon ausgeht, das wird ein Cold Case. Keine Spuren, kein Motiv, nichts. Und dann einfach die Möglichkeit zu nutzen, und wir hatten eigentlich keine große Chance, den Fall zu lösen, es doch hinzubekommen, das ist sehr, sehr interessant. Wir hatten keine Zeugen, wir hatten keine Spuren und wir hatten nur unseren Ehrgeiz. und der hat gewonnen und das war toll.
Ja, stimmt. Und aber was halt auch bei dem Fall, was ihn so besonders macht, ist dieses Einsatzmittel verdeckter Ermittler. Ich glaube, das hat halt auch nicht jeder in seiner Polizeilaufbahn, das auch mal mitzuerleben, wie das läuft, wie das eingesetzt wird. Und das hat es natürlich auch für uns, für unsere Arbeit auch einmalig gemacht.
Liebe Frau Jone, lieber Herr Fischer, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es war wirklich ein sehr interessantes Gespräch.
Sehr gern, danke.